NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden heute Abend über ein Gefühl. Das mag nicht einfach sein, aber ich bin sicher, wir schaffen das. Das Gefühl ist das sogenannte Selbstwertgefühl oder anders gesagt, das Gefühl, sich zu mögen, sich wertzuschätzen. Das Gegenteil davon ist Ihnen sicherlich auch bekannt. Ich mag mich nicht, ich bin nicht zufrieden mit mir, alles stimmt nicht mit mir. Wir haben die Sendung Liebst du dich genannt. Dieser Titel mag Sie irritieren. Sie werden sagen, wer liebt sich denn schon selbst? Sowas tut man doch nicht. Und wir fragen vielleicht ja doch. Denn wenn Sie die Bibel aufschlagen, um diese mal heranzuziehen, dann finden Sie da folgenden Satz bei den Evangelisten: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also lassen Sie uns mal über den Umgang mit uns selbst reden, über die Selbstliebe, über Selbstwertgefühl, auch über Selbstzweifel. Ich bin sicher, Sie kennen solche Gefühle, haben sich Gedanken gemacht und ich weiß, es kostet ein wenig Mut, über diese Gefühle zu reden, aber vielleicht haben Sie ja diesen Mut. 08000 441777.
Ich finde es in der heutigen Zeit auch ganz wichtig, dass man an sich selbst glaubt und auch sein Vorhaben durchsetzt. Und dann kann man auch andere bestärken, wenn man selber ganz stark ist. Aber das muss man sich erarbeiten.
Das bedeutet, dass ich nicht ständig versuche, mich zu verbessern, sondern irgendwann auch mich selber akzeptieren kann. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn man glücklich sein möchte.
Auf sich Acht zu geben, finde ich ganz wichtig, dass man mit seinen Bedürfnissen klarkommt und dass man eben nicht nur nach außen guckt, wie sieht mich der andere, sondern auch sieht, so bin ich in Ordnung.
Ich glaube, dass zum einen natürlich der Druck von außen sehr groß ist, dass man irgendwie glaubt, man muss perfekt sein, man muss alles richtig machen. Dadurch kritisiert man sich selbst schneller, weil man sich natürlich mit anderen vergleicht.
Ich nehme Egozentriker wahr, indem ich Leute treffe, die nur von sich reden, nur von ihren Problemen, sich als das Tollste darstellen, nicht auf den anderen Gesprächspartner eingehen.
Der Narzissmus, der nimmt immer mehr zu, weil unsere Gesellschaft stark zum Mittelpunkt der Personen in der Gesellschaft steht. So, dass es teilweise bei Kindern auch schon solche Auffälligkeiten gibt. Man sagt zum Beispiel dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, aus denen würden später Narzissten werden.
Ich muss mit mir irgendwie zufrieden sein. Ich muss mich wohlfühlen mit dem, was ich mache. Ich muss auch ein bisschen auf meinen eigenen Kopf achten, aber ich lebe mit anderen zusammen und will auch mit denen gut zurande kommen.
In NDR Info, wir reden heute Abend über das Selbstwertgefühl und wir haben die Sendung genannt Liebst du dich? Dahinter stecken Gefühle, die wir eben schon gehört haben, nämlich Anerkennung, vielleicht keine Anerkennung, vielleicht von außen verglichen werden, selber zu vergleichen. Und dann kommt man zu dem Schluss, ja, wer bin ich eigentlich und bin ich denn so in Ordnung? Darüber wollen wir reden, über die Selbstliebe, über das Selbstwertgefühl. 08000 441777. Christina Zimmermann ist Diplompsychologin und Coach an einer Klinik in Bad Bevensen arbeitet sie. Guten Abend, Frau Zimmermann.
Ja, hallo.
Frau Zimmermann, wir haben die Sendung genannt und ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen, ob das zu kess ist. Liebst du dich? Ist das zu viel? Irritiert das zu sehr?
Nee, ich glaube, dass das absolut die zentrale Frage ist, die man sich tatsächlich mal stellen sollte, inwieweit man eigentlich eine gute Beziehung mit sich selbst führt. Und zwar eine liebevolle, achtsame Beziehung.
Da ist schon das Wort achtsam gefallen und liebevoll. Mhm. Wir vertiefen diese Begriffe. Ebenfalls bei uns ist Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers. Er ist ärztlicher Direktor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Hamburg. Herr Lammers, wenn Sie den Titel hören, Liebst du dich? Irritiert Sie das?
Liebe ist ein großes Wort und zu verstehen, was das bedeutet, da kann man lange drüber diskutieren. Sagen wir so, ich würde es lieber durch das Wort mögen und akzeptieren ersetzen. Mhm. Ich glaube, sich selbst zu mögen, also auf sich selbst schauen zu können und es gut zu finden, Teile von sich, nicht als ganzer Mensch, aber als Teile von sich, und das auch zu akzeptieren, auch die Anteile, die vielleicht nicht so strahlend sind, zu sagen, gut, so ist das Leben, so ist jeder Mensch. Ich glaube, diese Fähigkeit, die ist schon sehr, 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 sehr wichtig.
Ich bleibe nochmal bei dem Begriff Selbstliebe. Ist es denn so, dass Liebe sich immer auf eine andere Person beziehen muss oder kann man, darf man die auch auf sich beziehen?
Ah, da sind wir wieder beim Wort Liebe, mit dem ich mich so ein bisschen schwer tue. um der Sache willen, naja, natürlich sollte man sich lieben können, weil wie sollte man Liebe von anderen Menschen aufbringen, wenn man sich mit sich selbst im Unreinen ist, wenn man sich selbst nicht annehmen kann, auch mit einem liebevollen Gefühl, was ja auch heißt, irgendwie, ich stehe zu dir, ich akzeptiere dich, ich mag dich. Also insofern, wenn Sie mich direkt fragen, ob ich mich selbst liebe, würde ich beim Wort Liebe stolpern. Aber wenn Sie sagen, Sie müssen sich entscheiden, würde ich sagen, ja, natürlich liebe ich mich.
Mhm. Frau Zimmermann, fällt Ihnen das leichter?
Vielleicht fällt mir das in gewisser Hinsicht leichter. Ich überlege auch gerade, warum. Ich habe eher so die Qualität der Liebe da im Blick. Und ich sehe das so, dass wenn ich einen Innenanteil habe, so wie ein wohlwollendes, liebendes Eltern-Ich, also ein fürsorglicher Blick, den ich da auf mich werfen kann, dann hat das für mich eine gute Qualität von Selbstliebe. Das ist, glaube ich, für mich das, worum es da geht.
Ich habe zu Beginn der Sendung schon gesagt, es ist nicht einfach, über Gefühle zu sprechen. Glauben Sie, es erfordert Mut? Das war eine Unterstellung von mir in meiner Anmoderation. Über sein Selbstmögen, ich übernehme mal den Begriff von Herrn Lammers, über sein Selbstmögen zu reden. Frau Zimmermann, ist das schwierig?
Ich glaube, das ist für viele Menschen schwierig, weil das so auch negativ besetzt ist. Viele denken dann, bin ich zu egoistisch oder darf ich überhaupt solche positiven Dinge über mich selbst sagen, weil doch die Mehrzahl der Menschen mit inneren Kritikern zu tun haben, die doch sehr harsch im Umgang mit sich selbst sind und eigentlich eher auf Fehlersuche sind und weniger was Gutes an einem entdecken können.
Herr Lammers, wie sehen Sie das? Ist das aufgrund auch Ihrer beruflichen Erfahrung schwierig für Menschen, darüber zu reden oder gar im Radio anzurufen und zu sagen, ja, mit meinem Selbstwertgefühl habe ich die und die Erfahrung gemacht? Gibt es da ein Tabu, eine Hemmung?
Na, ich glaube, das ist ein extrem sensibler Bereich. Erstmal über Gefühle zu sprechen, ist schwieriger als über irgendwelche Fakten oder Gedanken. Und ich glaube, es ist ein sehr sensibler Bereich, wenn man in der Innenschau auf Gefühle stößt, die unangenehm sind. Und gerade psychisch kranke Menschen haben häufig mit Schamgefühlen zu kämpfen, mit Schuldgefühlen. Das heißt, wenn die in Kontakt mit anderen kommen und darüber auch in sich selbst hineinschauen, dann haben die ganz, ganz schwierige Gefühle, sodass sie am liebsten sofort davonlaufen wollen würden. Und dadurch kommen häufig auch so harsche Reaktionen zustande.
Nun wollen wir nicht den Eindruck vermitteln, dass wir heute nur über psychisch kranke Menschen reden. Trifft das denn auch für, ich benutze mal den Begriff in Anführungszeichen, für den Normalen zu, dass der auf etwas stößt in sich, wo er sagt, das muss keiner unbedingt erfahren?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, dass er Anteile hat, wo er nicht drüber sprechen möchte. Und das ist aber gerade auch das Schöne und das Wichtige, und das hat die Kollegin ja auch schon gesagt, dass wenn man aufwächst mit anderen Menschen, mit Eltern, die diesen gütigen, akzeptierenden, liebevollen Blick haben, dann hilft dann das enorm, auch die Anteile, die vielleicht nicht so einfach sind, bei sich selbst mit diesem Blick auch zu sehen. Das heißt, wir lernen durch den Blick der anderen, wie wir auf uns selbst schauen. Und dennoch ist es natürlich immer eine Hürde, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen.
Frau Zimmermann, als wir die Sendung vorbereitet haben, war sofort bei dem Wort Selbstliebe, kam sofort Narzissmus auf, dass der Begriff. Der ist ja erstmal negativ besetzt, auch in Ihren Ohren?
Ja, also bei den meisten ist er bestimmt negativ besetzt. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, Narzissmus, da geht es um Selbstliebe, aber es gibt natürlich auch die pathologischen Formen des Narzissmus, die sehr unangenehm sind, weil man es da mit Menschen zu tun haben, die keine große Liebesfähigkeit an den Tag legen und im Kontakt mit anderen Menschen einfach sehr strapaziös sind.
Ich wollte jetzt ja später darüber reden, aber ich greife trotzdem mal vor. Ist der Narzisst aber nicht erfolgreicher als der andere in unserer Gesellschaft?
Der Narzisst ist letztendlich ja ein großer Blender. Der macht nach außen hin immer ziemlich viel Tamtam. Davon lassen sich andere vielleicht beeindrucken. Aber im Innenleben hat der eben gerade mit Selbstliebe ein Riesenproblem, was man jetzt erstmal so nicht vermuten mag. Aber der ist extrem darauf angewiesen, von anderen sehr viel Anerkennung zu bekommen, weil er sich aus dem Innen heraus das nicht geben kann.
Herr Lammers, gibt es denn auch sowas wie gesunden Narzissmus?
Ja, unbedingt.
Also wie ist der?
Man müsste eigentlich anfangen, sich zu fragen, was heißt eigentlich narzisstisch? Das ist so ein Begriff, wo jeder glaubt, man wisse, worüber man redet. Das kann man sehr lang und breit diskutieren. Aber Narzissmus, wenn man immer so ein bisschen auseinanderklambüsert, heißt ja auch, dass man erfolgreich sein möchte, dass man seine Qualitäten kennt, dass man die zum Einsatz bringt, dass man auch ein Selbstbewusstsein hat. Und insofern muss man sehr genau aufpassen, inwieweit man bei gesunden Menschen schnell von Narzissmus spricht, weil, wie Sie richtig sagten, das ist immer negativ belegt. Mhm. Und ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht.
08000 441777. Wir nähern uns dem Thema und Sie hören, worüber wir sprechen. Wir reden über Selbstliebe, über Narzissmus können wir auch reden und über sich selber mögen. Der Begriff gefällt mir auch gut. 08000 441777. Luise Brandenburg aus Kiel. Guten Abend, Frau Brandenburg.
Ja, guten Abend, Herr Bormann, und einen Gruß in die Runde natürlich auch. Einen guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Ich bin einen sehr, sehr langen Weg gegangen und habe intensiv hingeschaut und habe mich mit Gott und der Welt beschäftigt. Und meine Erfahrungen sind die, dass es ganz wenige Menschen gibt, die das Glück haben, weil die ersten 5 Jahre die entscheidenden sind, nicht nur von der genetischen Anlage ganz abgesehen, die das Glück haben, dass sie Eltern, Bezugspersonen haben, die Liebe geben, aber auch Grenzen setzen. Und genauso schlimm, also einseitig gelebte Pole sind immer destruktiv. Ebenso schlimm ist es, wenn man gar keine Liebe bekommt. Das ist dann auch selbstzerstörerisch. Und man hat die Chancen unterwegs, das war mein Weg, dann zu sehen, ja, ich dachte auch sofort an den Tempel von Delphi. Erkenne dich selbst, das ist das Entscheidende überhaupt. Aber meist, es sind nur 5%, die dieses Glück haben, dass sie sich lieben können. Und ebenso ist es mit dem Frieden in der Welt. Der fängt bei uns selbst an. Und wenn wir auf andere zeigen, zeigen wir immer auf uns. Mhm. Ja. Und es ist ein langer Weg, ehe man sich dann kennengelernt hat. Und was soll ich Ihnen noch sagen?
Ich frage mal zwischendurch, Frau Brandenburg, das hilft womöglich, ja, wenn ich ein bisschen frage. Sie haben zu Beginn gesagt, Sie hätten intensiv hingeschaut. Was hat Sie denn veranlasst, so eine Selbstschau zu betreiben, sich näher kennenzulernen? Was war der Anlass dafür?
Das waren unglaubliche Probleme, die ich natürlich jetzt nicht aufzählen möchte, die mein Leben sehr beeinträchtigt haben und immer wieder in Grenzsituationen gebracht haben. Und da habe ich mich, auch intellektuell wusste ich das alles. Ich hatte sehr viel Literatur gelesen und ich habe mich als Kind schon für Gott und die Welt interessiert. Aber dann musste ich durch ganz schwere Zeiten gehen und hatte einen unglaublichen Schutz. Da ist meine Spiritualität auch gewachsen, weil ich da merkte, in den Abgründen, nicht am Abgrund, Herr Bormann, dass ich gehalten und geschützt werde. Und das ging ein Leben lang so.
Ja, was interessant ist, Frau Brandenburg, und das würde ich gerne mal in die Runde geben, dass Sie Ihrem Gefühlen auf die Spur gekommen sind, durch welche Methoden und Möglichkeiten auch immer. Frau Zimmermann, wenn wir über dieses Gefühl reden, ist es eigentlich selbstverständlich, dass man sofort weiß, was in einem das Selbstwertgefühl ausmacht, oder muss man dem irgendwie hinterher forschen?
Tatsächlich ist das oft eine ganz feine Forschungsarbeit, die immer sehr lohnenswert ist. Aber wenn das gelingt in der Zusammenarbeit mit einem Patienten, Klienten, wie man sie auch immer noch nennen möchte, mit einem Menschen, neugierig da den Blick drauf zu werfen und sich gemeinsam im Dialog auch auf die Suche zu machen, dann kommt man langsam dahinter, wo es sich eigentlich versteckt, der Selbstwert oder was das Ich eigentlich ausmacht.
Also er ist versteckt, würden Sie sagen?
Ja.
Herr Lammers, die Hörerin hat eben auch gesagt, sie hat so eine These aufgebracht, das heißt, das mit der Kindheit zu tun. Sind, wie auch immer, wohlbehütete, erzogene Kinder in den ersten 5 Lebensjahren, wie sie das beschrieben hat, haben die die größere Gabe, sich selbst zu mögen?
Das hängt sehr davon ab, und das hat die Zuhörerin ja auch, finde ich, sehr richtig formuliert. Wenn so eine Liebe unkonditional ist, also alles abdeckt, alles, was das Kind macht, ist gut, ist wichtig, ist toll. Und wenn es einen Tintenklecks macht, ist das ganz bewundernswert, dann ist das natürlich der falsche Weg, weil diese Menschen haben eher später im Leben ein Problem, wenn sie sich mit der Realität auseinandersetzen müssen, die halt eben nicht die ganze Zeit bewundernd ist oder so wertschätzend. Insofern glaube ich, muss das eine sehr gute Mischung sein. Das hat die Zuhörerin ja auch schon gesagt, dass müssen auch Grenzen gesetzt werden, die Realität muss da Einzug halten. Insofern ist auch eine gute Erziehung eine Mischung. Und ich würde nicht sagen, dass das nur 5% aller Menschen zugute kommt. Ich kenne da keine Zahl, aber ich glaube, dass das zum Glück doch sehr, sehr häufig ist.
Wenn wir nochmal auf die Erforschung des eigenen Selbstwertgefühls zurückkommen, das, was Frau Zimmermann gesagt hat, war, ist es irgendwie verborgen oder versteckt? Wie kommt man denn ran?
Ah, jetzt fange ich schon wieder an mit den Begriffen. Was ist Selbstwert? Also ganz grob, es gibt verschiedene Selbstwertquellen, woraus Menschen ihren Selbstwert beziehen und aufbauen können. Das eine ist natürlich Erziehung, die frühkindlichen Erfahrungen. Dann hat es viel mit Gemeinschaft zu tun. Also wie werde ich in der Gemeinschaft gesehen, angenommen, akzeptiert? Selbstwert hat auch was mit Erfolgen im Leben zu tun. Also insofern gibt es viele verschiedene Quellen für das Selbstwert. Und es ist aus meiner Sicht so, wenn man genau versucht hinzuschauen, was ist eigentlich Selbstwert, dann zerbröselt das einen so unter den Händen, weil man fragt sich die ganze Zeit, was ist das letztendlich? Und dann kommen wir wieder, glaube ich, zu dem, dass man sich selbst akzeptiert, dass man sich selbst mag, dass man seine eigenen Fähigkeiten auch durchaus sieht und wertschätzt.
Haben wir jetzt Begriffe vermischt, sage ich mal, Frau Zimmermann, wenn wir sagen Selbstliebe und Selbstwert, sind das zwei verschiedene Dinge? Haben wir da was vermischt?
Nein, das glaube ich nicht, weil aus der Selbstliebe sowas wie Selbstwert oder dass ich überhaupt einen Wert für mich selbst empfinden kann, das basiert ja auf einem Gefühl von Selbstliebe. Und wenn ich meine, dass man sich auf die Suche machen kann und dass das oft ein bisschen versteckt ist, dann hat das meines Erachtens auch viel damit zu tun, zu gucken, woran scheitere ich eigentlich und wo erlebe ich mich nicht mit mir so im Reinen oder mit einem Selbstwertgefühl. Und wenn ich es schaffe, diese Situation mir genauer anzugucken und darin mich auch wieder wertschätzen zu können, also auch in so konfliktreichen Situationen, dann komme ich dem wieder ein Stück weit näher. Ja.
Wenn Sie so etwas jetzt gedanklich nachvollziehen können, Ihr Selbstwertgefühl ist gesteigert worden oder wurde womöglich verletzt, dann rufen Sie uns an 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Albrecht Nö, guten Abend, Herr Nö.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Dankeschön. Erstmal lieber Gruß in die Runde. Ganz kurz nur, es ist ein Shorty. Es gibt von Woody Allen ein maßgebliches Zitat. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich originiert wurde.
Ich kenne das, jetzt bin ich gespannt. Sie dürfen es sagen.
Ja, sich selbst befriedigen heißt Sex macht mit einem Menschen, den man sehr gerne hat.
Den man tatsächlich liebt, hat er, glaube ich, gesagt oder so. Ja.
Und das am meisten liebt.
Oder am meisten liebt.
Gut, Woody Allen ist in uns.
Auf jeden Fall, nur mal ganz kurz, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, Probleme hast du ohne Ende. Egal, vorne, hinten, blablabla, keine Ahnung. Ich bin also weder so noch so, ich bin einfach nur hetero. So, bin fertig. Aber ich stelle für mich fest, es war mal ganz anders. So, aber das geht auch um die Eigenliebe. Dass man einfach sagt, okay, ich mag mich, ich habe Probleme ohne Ende. Mhm. Nicht nur im sexuellen Bereich, sondern ich habe Probleme ohne Ende. Aber ich darf sie auch haben. Sagen, ich mit mir klarkomme.
Heißt es, Herr Nö, Sie machen die Formel auf, wenn ich Probleme habe, hat das mit meinem Selbstwert noch nichts zu tun?
Ja, das ist die beste Theorie. Sie haben vollkommen recht. Die Fragestellung ist in der Tat mit Depression gekoppelt, aber nicht unbedingt richtig. Ja. Aber es ist so, dass ich in der Beziehung auf jeden Fall mir die Schuhe nicht ganz anziehe.
Nee, aber wir können das ja mal erweitern, Herr Nö, wenn Ihnen das recht ist, und mal in die Runde fragen. Ja. Ist es so, dass Menschen, die problembeladen sind oder belastet sind, automatisch einen geringeren Selbstwert empfinden, Herr Lammers?
Ich glaube, es gerade Menschen, die einen guten Selbstwert haben, tun sich viel leichter auch, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Und Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, versuchen vielen Problemen aus dem Weg zu gehen. Deswegen findet man ja häufiger Menschen, die eher schüchtern sind, sich zurückziehen, Kontakte meiden. Wenn man genau hinschaut, findet man denen in der Regel ein sehr niedriges Selbstwertgefühl.
Frau Zimmermann, wie sehen Sie das, wenn Sie das hören von Herrn Nö, der sagt, ich habe zwar eine ganze Menge Probleme, aber mein Selbstwertgefühl, das habe ich auch. Schließt sich das einander aus oder geht das auch gemeinsam, dass man sagt, ich bin mit Problemen umzingelt, aber ich habe trotzdem mein Selbstwertgefühl oder ich mag mich selber trotzdem?
Das geht auf jeden Fall beides, erstaunlicherweise. Und wenn es nicht so wäre, wäre das auch ganz schrecklich, ehrlich gesagt, für uns, weil wir eben nie eine problemfreie Zone haben. Also das ist irgendwie unrealistisch. Aber wenn ich Probleme habe oder wenn ich in Krisen bin und in so eine Hilflosigkeit hineinrutsche oder meine, ich kann überhaupt nichts mehr tun, das tangiert das Selbstwertgefühl und das hat oft damit zu tun, dass mich das an Situationen erinnert, vielleicht aus früherer Kindheit, wo ich Ähnliches erlebt habe. Und da gilt es dann oft hinzugucken.
Sie haben vorhin das schöne Wort innere Kritiker benutzt. Mhm. Wer ist das? Was ist das?
Das sind oft die inneren Stimmen in uns. Ich glaube, das kennt jeder. Ah, wieder nicht hingekriegt, wieder zu spät gekommen, wieder nicht dieses oder jenes gemacht. Guck dich doch mal an, kriegst gar nichts hin. Das sind also tatsächlich verfolgende, strafende Stimmen, die uns ständig oder die uns gerne ermahnen. Die haben wir oft adaptiert aus frühester Kindheit. Das sind also die Stimmen der Eltern zum Beispiel, aber auch der Lehrer oder auch gesellschaftlicher Normen und Regeln, die wir in uns aufgenommen haben und die sowas wie ein Gewissen in uns formen können.
Ja. Kann man die loswerden?
Die kann man dann loswerden, wenn man die anderen Stimmen, die lebendigen, ressourcenorientierten Stimmen und vor allen Dingen sowas wie so einen wohlwollenden, inneren, guten Teil aufbaut, dann wird der innere Kritiker ein bisschen milder.
Bei dem Kritiker hatten Sie Beispiele, bei dem Wohlwollenden haben Sie noch kein Beispiel genannt.
Ja, der Wohlwollende, das ist die Stimme, die uns sagt, guck doch mal, was du schon alles hingekriegt hast, nimm dir mal eine kleine Pause, du schaffst das schon und selbst wenn du es nicht hinkriegst heute, guck morgen nochmal. Du bist so viel wert, ganz unabhängig von dem, was du leistest. Also die wohlwollende Stimme koppelt den Selbstwert nicht an Leistung, sondern die bestätigt uns immer in dem, wie wir sind, dass das okay ist, so wie wir sind.
Herr Lammers, wie schwer fällt es den Menschen, sich selber zu sagen, nach einem gelebten Tag, das habe ich gut gemacht, ich mag mich?
Ich glaube, viel zu wenig Menschen denken darüber nach. Sondern die gleiten abends dann vom Fernseher oder vom Buch oder ins Bett und machen sich dessen gar nicht bewusst. Und ich glaube, ja, wir Menschen haben, und das ist schon beinahe in uns eingepflanzt, evolutionsbiologisch macht das auch durchaus Sinn, wir haben eine Neigung, eher um negativen Gefühlen nachzugehen und kritischen Gedanken nachzugehen. Und wir vergessen dabei total, wie wichtig es ist, dem ein Gegengewicht zu geben. Mhm. Und ich glaube, und wie Sie vorhin schon sagten, das ist leider verpönt, wenn man davon spricht, auch vor anderen, das habe ich echt gut hinbekommen. Das gilt irgendwie als unfein. Dabei ist das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, auch zu sagen, das ist wirklich gut gelaufen und das habe ich auch gemacht. Also insofern, ja, diese Stimmen sind zu wenig ausgeprägt und ja, man kann sie auch lernen.
Frau Zimmermann, haben Sie eine Antwort darauf, warum wir eigentlich für Kritik viel empfänglicher sind, beziehungsweise Kritik in uns mehr anrichtet als ein Lob?
Ja, wir sind eben darauf gestrickt, die Gefahren schnell zu erkennen. Und da sprechen wir eben auf Kritik viel mehr an. Es gibt auch so eine 5-zu-1-Regel, da sagt man, man kann 5 positive Erfahrungen gemacht haben, da kommt eine negative und kippt sofort alles wieder, was vorher positiv war, um. Also wir haben tatsächlich, wie Herr Lammers schon sagte, den Fokus mehr auf das Negative ausgerichtet, weil wir unser Leben dahingehend steuern wollen, uns eben schadensfrei durchs Leben zu bewegen.
David Merten aus Hamburg, guten Abend, Herr Merten.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich bin Anfang 30 und ich weiß nicht, wie lange ich schon denken kann, irgendwie immer Schwierigkeiten mit meinem eigenen Selbstwertgefühl gehabt. Und meine Vorvorrednerin sagte gerade eben, dass sich das irgendwie auch maßgeblich in den ersten Lebensjahren durch die familiäre und soziale Prägung irgendwie entwickelt oder ausbildet. Und ich versuche bei mir selber mal so ein bisschen nachzuvollziehen, woher das kommt, weil ich eigentlich in einem sehr friedvollen und liebevollen Haushalt aufgewachsen bin und mir daheim eigentlich auch immer irgendwie Liebe und Verständnis entgegengebracht worden ist. Es mir aber selber irgendwie schwerfällt, mir, auch wenn sich jetzt in der Runde mit dem Begriff Liebe sich selbst entgegenbringen, schwer tun. Mir fällt es einfach schwer, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich wüsste ganz gerne, was denn die treibenden Kräfte dafür in der Kindheit, im Erwachsenen eines Menschen sind, damit sich ein gesundes oder eben ein ungesundes Selbstwertgefühl ausbildet.
Herr Merten, was wir nicht leisten können, wir können natürlich jetzt hier keine Radioanalyse machen.
Nee, klar.
Das schaffen wir auch nicht.
Also
wir können das mehr im Allgemeinen halten. Ob es tatsächlich etwas gibt, und Sie haben das ja gesagt, Herr Merten, Sie haben lange Schwierigkeiten gehabt mit Ihrem Selbstwertgefühl. Aber Herr Merz, Sie tun mir den Gefallen und gehen heute Abend nicht in sich und denken, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen würden als Psychologen in dieser Runde, ja, wenn Kindheit so und so verläuft, dann ist das mit dem Selbstwert und Selbstmögen problematisch. Kann man das so generell sagen? Oder ist das eher nicht angebracht, das so flach zu sagen? Die gucken zweifelnd, Herr Lammers.
Also, ich hatte nur gewartet, ob meine Kollegin da anfangen möchte.
Gut. Wenn Frau Zimmermann, also bitte, Ladies first, bitte, Frau Zimmermann, bitte.
Ja, also ich würde mich sehr schwer tun, damit jetzt so eine Regel aufzustellen und zu sagen, wenn dann das, dann kommt dies oder jenes. Es hat doch immer sehr damit zu tun, wie tatsächlich, also es sind nicht nur die direkten Eltern, also die Bezugspersonen, die da eine Rolle spielen. Also wenn die nicht fähig sind, positive Spiegelung ganz und gar zu geben und einem das Urvertrauen zu vermitteln, kann das trotzdem aufgefangen werden, wenn man andere Personen um sich herum hat. Aber darum geht es eigentlich. Also inwieweit mache ich die Erfahrung, dass ich im Angesicht des anderen mich selbst als liebenswerten Menschen erkennen kann.
Also aus meiner Sicht, Entwicklung hört ja nicht mit dem Kindesalter auf. Das ist eine wichtige Prägung, aber es gibt Menschen, die auch im späteren Lebensalter Erfahrungen machen, die das Selbstwertgefühl erschüttern. Und ich wollte mal einen Gedanken einbringen, der vielleicht so ein bisschen dabei untergeht oder der vielleicht mir wichtig erscheint, ist, es klingt immer so, als ob Selbstwert ist irgendwie da. Und wenn es nicht da ist, kann man das für sich irgendwie erarbeiten. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber eine der wichtigsten Quellen für Selbstwertgefühl, Selbstzufriedenheit, Selbstakzeptanz ist auch im Erwachsenenalter der Kontakt mit anderen Menschen. Das heißt, man kann noch so lange in seinem eigenen Zimmer sitzen, sich Gedanken machen, woher kommt das und was für Sätze sind vielleicht falsch und was könnte ich besser zu mir sagen. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, wenn man nicht lernt, mit anderen Menschen auch über seine Schwächen zu sprechen zum Beispiel und zu erleben. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass man jemandem erzählt, da habe ich echt an mir gezweifelt und es ist mir schwer gefallen. Und er sagt einfach, ja, das kann ich gut verstehen. Mhm. Ich glaube, das sind zum Teil viel entscheidendere Momente als eine quälende Selbstanalyse.
Herr Merten, haben wir Ihnen jetzt Gedankenfutter mitgegeben?
Das haben Sie, danke
schön. Gut, dann knuspern man sie nicht allzu sehr, aber vielleicht hat sie ein bisschen eine Anregung gegeben. Volker Rothbauer aus Wedel. Guten Abend, Herr Rothbauer.
Guten Abend in die Runde. Genau. Können Sie mich verstehen? Ich war vorhin so leise.
Wir verstehen Sie wunderbar.
Alles klar. Ich möchte mal den Gedanken auffassen, weil es hier immer so Liebe zu sich selbst und dergleichen geht. Ich habe die Erfahrung für mich gemacht. Ich bin 55 Jahre alt und ich bin, sagen wir mal, 46 Jahre ohne ziemlich großen Selbstwert durch die Gegend gelaufen. Ich habe das in den letzten Jahren geschafft, eine gewisse Achtsamkeit für mich selber aufzubauen. Mhm. Und somit habe ich erfahren, dass ich auch Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen habe. Also es ist im Rahmen von therapeutischen Maßnahmen gelaufen. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wir sollten den Begriff Achtsamkeit gleich mal erläutern, weil viele Hörerinnen und Hörer werden das nicht kennen, obwohl dieser Begriff ja durch alle Gazetten und Frauenzeitschriften geistert. Aber Herr Rothbauer, was genau war es, was Ihnen dabei geholfen hat?
Es war, das kann ich hier offen sagen, es war eine Alkoholtherapie, also Entziehungskuren, zwei Stück. Mhm. Und die haben mich sehr deutlich wieder auf den Boden von dem Narzissten gebracht, von dem, der immer dachte, dass er der Tollste auf der Welt ist und hier auf der Welt umtanzen kann. Und plötzlich bin ich zu einem Menschen geworden, der relativ demütig dem Leben entgegengeblickt hat, aber auch achtsam gegen sich selber geworden ist.
Gut, jetzt müssen wir den Begriff achtsam klären. Herr Rothbauer, vielen Dank, dass Sie den Mut hatten, anzurufen und uns das erzählt haben. Mhm. Es gibt den Begriff der Achtsamkeit. Frau Zimmermann, ich spreche Sie an, weil Sie auch Coach sind. Ist das ein überstrapazierter Begriff oder verbirgt sich dahinter etwas Ernstzunehmendes?
Dahinter verbirgt sich was Ernstzunehmendes. Es wird vielleicht zurzeit ein bisschen locker damit umgegangen mit der Achtsamkeit. Was meint das eigentlich? Also ein achtsamer Umgang mit sich selbst, das gelingt dadurch, dass ich einen inneren Fokus habe und mich selbst in Ruhe bei Tätigkeiten, bei Fühlen, beim Tun und beim Sein beobachten kann. Und zwar wertfrei. Das ist nicht so einfach. Also das bedarf schon ganz schön viel Übung, dass ich das hinbekomme, so mit mir zu sein und mich wertfrei zu beobachten und auch meine Gefühle kommen und gehen zu lassen. Wenn das gelingt und wie der Anrufer jetzt gerade auch schon so wertschätzend von sich selbst oder auch im Umgang damit anderen erzählt hat, kann es auch dadurch besser gelingen, mit anderen auch genau diesen Umgang zu pflegen und dann komme ich wieder in einen besseren sozialen Kontakt.
Wie schwierig ist es, Herr Lammers, sich da wertfrei zu beobachten?
Das ist eine große Herausforderung. Das hat sehr viel mit Übung zu tun. Aber ich finde, der Begriff der Achtsamkeit ist insofern sehr passend, weil vielleicht haben wir ein grundlegendes Problem mit dem Begriff des Selbstwertes, weil wir sprechen die ganze Zeit von Wert. Mhm. Das heißt, wir gucken auf etwas und fragen uns sofort, was für einen Wert hat das? Und das ist vielleicht ein Problem an sich, weil wenn ich auf mich schaue, warum muss ich alles bewerten? Oder wenn ich auf andere schaue, warum muss ich alles bewerten? Warum kann ich nicht mehr einfach Dinge beobachten und sein lassen, also akzeptieren, ohne sofort mit einem gut oder schlecht, akzeptabel, nicht akzeptabel zu hantieren, das ist ja schon ein Problem an sich. Und die Achtsamkeit ist eine Technik, eine uralte Technik, die einem helfen soll, sich mal zu distanzieren von diesen ständigen Bewerten, 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 hin zu einem einfach wahrzunehmen und zu merken, Dinge können einfach sein, ohne dass ich sofort mit einem Urteil daherkomme.
Wir müssen dann gleich nochmal über Bewerten reden, denn ob wir in einer bewertenden Gesellschaft leben. Aber wenn wir über Achtsamkeit reden, Frau Zimmermann, hat das was Spirituelles?
Ich finde, Achtsamkeit hat was sehr Bodenständiges, weil das einfach hier und jetzt und immer passieren kann. Und das muss ich gar nicht unbedingt in einen spirituellen Kontext bringen. Also das kann auch ganz befreit davon sein. Es gibt natürlich Regionen, wo das mit verankert ist. Aber ich glaube, das ist für uns in unserer Kultur schwer, das Ganze so aufzufassen. Also wenn es uns gelingt, wertfrei in die Selbstbeobachtung zu gehen, dann ist da schon viel mitgewonnen.
Bei Selbstbeobachtung fällt mir das von Meditation ein. Muss man dazu sich aufs Kissen setzen?
Nein, also zum Beispiel ganz bewusst Zähne putzen ist durchaus ein sehr achtsamer Vorgang. Oder sich eine ganz achtsam und in Ruhe eine Tasse Tee zubereiten und die wirklich mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit und dem Fokus darauf zu trinken, das ist auch schon was sehr Achtsames.
Das ist ein erster Schritt.
Ja.
Wir waren bei dem Wort bewerten, Herr Lammers, und Sie sagten, das ist schon, da ist schon das Wort Wert drin. Wie schwierig haben wir es aber mit unserem Selbst, ich bleibe bei dem Begriff Selbstwertgefühl, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir in einer bewertenden Gesellschaft leben?
Ja, umso wichtiger ist, dass man dem etwas auch entgegensetzen kann. Weil wenn man ständig Bewertung ausgesetzt ist, dann neigt man dazu, die auch anzunehmen und mit diesem Begriff zu arbeiten, mit der Meinung zu arbeiten. Und ich glaube, diese Fähigkeit, sich davon auch zu distanzieren und zu sagen, ich muss das nicht bewerten, ist etwas, was sehr zur, wie soll ich sagen, zur Zufriedenheit beiträgt. Überhaupt ist ein Wort, was ich sehr schätze, zufrieden zu sein. Und insofern ist dieser ständige Drang, etwas abzutasten aus seinem Wert, führt auch zu einer ständigen Angst, weil dann kommen die Gedankenketten. Wenn das so ist, dann passiert das, dann könnte das passieren. Und Achtsamkeit ist nicht zuletzt auch eine Technik, mit der man diese ganzen destruktiven Gedankenketten, wenn ich das nicht schaffe, dann passiert das. Und wenn der das sagt, dann meint er das, dann könnte das sein. Dass man diese Gedankenketten mal unterbricht und dann einfach in die Realität zurückkommt, da ist etwas passiert. Und das kann es auch erstmal gewesen sein.
Frau Zimmermann, Sie sind ja auch Coach. Und ich kann mir vorstellen, dass zu Ihnen Menschen kommen, die umzingelt sind von Bewertungen, in so einem Netz verfangen sind von, ich werde ständig bewertet und da schneide ich womöglich nicht gut ab oder ich weiß nicht, wo ich mich da wiederfinde in diesem Bewertungsnetz. Was machen Sie mit denen, damit die sich befreien können?
Zunächst gucke ich erst einmal, wie bewerten die sich eigentlich selbst? Weil das, was ich im Außen beobachte, ist manchmal ein Spiegel dessen, wie ich mit mir selbst im Umgang bin. Das sind dann so Fantasien. Also wenn ich dieses oder jenes nicht schaffe und siehst du doch und jetzt habe ich wieder nicht hinbekommen, also wenn der innere Kritiker sehr groß und laut ist, dann habe ich die Befürchtung, dass andere mich genau so sehen könnten, wie ich mich selber sehe. Also da versuche ich erstmal das Außen und das Innen ein bisschen voneinander so zu trennen, dass wieder überhaupt eine Realitätsprüfung stattfinden kann und ich mal sehe, ach, die anderen sehen mich vielleicht gar nicht so.
Das heißt, es gibt ein Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung, wie nehme ich mich selbst wahr, und dem, was ich glaube, wie mich andere wahrnehmen.
Genau, ja.
Und was passiert, wenn ich das korrigiere? Was ist dann der glückliche Moment?
Der glückliche Moment ist, wenn ich die Erfahrung mache, ich kann in einen ganz anderen, einfachen Kontakt hineingehen, wenn ich die Erwartungshaltung, die aus meinem Inneren herauskommt, aufgebe und ich feststelle, Mensch, die Leute mögen mich, das stimmt überhaupt gar nicht so, wie ich das die ganze Zeit fantasiere. Ich komme wieder in einen guten Kontakt, ich merke wieder, dass man mich doch wohl interessant findet und dann kann ich auch stückchenweise meine Innenansicht wieder neu korrigieren.
Nun könnte man sagen, Herr Lammers, die Menschen, die robust sind, die können mit Bewertungen umgehen und die setzen sich durch, die haben nicht das Problem, die sind nicht so sensibel und gehen trotzdem ihren Weg. Gibt es das auch?
Ja und nein. Also natürlich gibt es Menschen, die mit Urteilen wesentlich besser umgehen können, weil es in ihnen keinen Teil trifft, der extrem kränkbar empfindlich ist. Wenn ein Mensch, sagen wir, durchs Leben geht und er ist geprägt von Schamgefühlen, er fühlt sich die ganze Zeit eigentlich schlecht, minderwertig, dann wird er nach außen eine sehr starke Fassade eventuell aufbauen. Und jede Kritik, die kommt, auch wenn sie noch so banal sein mag, ist für den ein tödlicher Angriff. Dem muss er was entgegensetzen. Das kann als robust rüberkommen, ist aber letztendlich sehr destruktiv. Sodass ich glaube, dass die Fähigkeit, mit sich zufrieden zu sein, heißt ja auch, sich mit seinen Schuld, Scham, Angstgefühlen so weit auseinandergesetzt zu haben, dass man nicht in einem ständigen Gefühl der Bedrohung lebt. Und ich glaube, das ist etwas, worum es auch beim Coaching, in Therapien, aber auch bei der persönlichen Weiterentwicklung geht, dass man dort einfach diesen Bedrohungscharakter versucht auszuräumen.
Frau Zimmer, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt denken, ja, aber die robust sind, die sich nicht so damit quälen, ich sage das mal so, die kommen eigentlich schneller weiter im Leben. Würden Sie das unterschreiben als Coach?
Ich mache die Erfahrung, dass die Menschen, die so sehr mit sich hadern und die sich auf den Weg machen, Lösungen zu finden, also einen unglaublichen Gewinn mitnehmen. Das sind meistens sehr feinfühlige und sensible Menschen, sowohl, also auch vor allen Dingen für andere. Die haben irgendwie sowas wie so ein doch eine große intuitive, gute Wahrnehmung. Wahrscheinlich deswegen, weil die sehr viel die Umgebung nach Bedrohungsmomenten abtasten und deswegen andere Menschen sehr erfassen. Aber wenn die mehr dahinter kommen, dass das gar nicht so notwendig ist, sondern die können sich Sicherheiten schaffen und die Bedrohungen sind gar nicht so, sondern die sind vielfach fantasiert, dann bleibt ihnen trotzdem dieses sensible Sensorium, sage ich mal. Und das sind auf jeden Fall tolle Menschen, kann ich nicht anders sagen. Ich würde mal sagen, die haben eine andere Qualität, also ein robuster Typ, den da nichts umhaut.
Wären die trotzdem Politiker?
Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen.
Okay, war ein kleiner Einwurf. Brigitta Grewe aus Göttingen. Guten Abend, Frau Grewe.
Ja, ich grüße Sie ebenfalls auch Ihre ganze Runde um Sie herum.
Dankeschön, ja.
Ja, ich hätte auch gerne etwas jetzt dazu beigesteuert.
Sie dürfen.
Und darum habe ich mich ja auch gemeldet. Ja, ich wollte sagen, dass ich jedem wünsche, was ich selber schon, sagen wir mal, geschenkt bekommen habe, dass ich jedem wünsche, dass er die gleiche Erfahrung machen kann wie ich, dass er sich nämlich von Grund auf angenommen weiß und dann auch die Fähigkeit entwickelt, andere Menschen anzunehmen aufgrund einer bestimmten Tatsache. Und diese Tatsache hat mit einem riesengroßen Geschenk zu tun. Das ganz große Geschenk, auch wie ein Weihnachtsgeschenk, was wir allerdings uns nachträglich noch einverleiben können, das ist die Person Jesu selbst. Aha. Und diese Person Jesu, an die ich glaube, damals jetzt die Katze aus dem Sack, ab für alle die Katzenliebhaber, die Katzen sind meine Lieblingstiere, und ich lasse jetzt die Katze gleich aus dem Sack, indem ich sage, dass ich an Jesus glaube und diese Sache jedem Einzelnen wünsche, denn Jesus ist der Einzige, der uns durchaus kennt und trotz alledem uns 100% annimmt. Und ich weiß, in meiner ganzen Bekanntschaft und überhaupt in der Welt gibt es keine einzige Person, die mich 100% kennen würde und auch gleichzeitig 100% weiter lieben würde. Jeder würde Abstriche machen und ich genauso.
Gut.
Aber ich wünsche jedem Menschen auf der Welt, dass er diese positive Erfahrung macht, Jesus anzunehmen, sein Leben zu haben und dann auch einen anderen Menschen so anzunehmen, wie er angenommen werden möchte, nach Möglichkeit diese 100%. Und dass er sich dann ganz einfacher durchs Leben bewegen kann.
Frau Grewe, wir müssen Jesus nicht als Katze aus dem Sack betrachten. Das ist völlig legitim, dass Sie an Jesus glauben, denn wir können daraus ja die Frage in die Runde mal geben. Haben es Menschen, Frau Zimmermann, die religiös sind, die glauben, so wie Frau Grewe, haben die es einfacher mit ihrem Selbstmögen?
Die haben zumindest außer den anderen Komponenten, die wir jetzt schon angesprochen haben, also Beziehungskontexte, Eltern, soziales Umfeld, noch einen größeren Sinnzusammenhang. Und das kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein.
Mhm. Herr Lammers, wie ist das aus Ihrer Praxis? Sind religiöse Menschen, haben die es leichter? Ich mache es mal ganz flach. Haben die es leichter?
Was die Zuhörerin gerade sagte, finde ich extrem wichtig. Ich bin ganz dankbar, dass Sie angerufen haben, weil das zeigt nochmal ein ganz wichtiges Moment bei diesen, sich selbst zu mögen, dass man sich nämlich an anderen Menschen, an anderen Wesen öffnen kann und merkt, dass nichts Schlimmes passiert. So, Jesus Christus ist natürlich das Große, sich öffnen und bedingungslos akzeptiert zu sein, das ist natürlich für religiöse Menschen eine ganz wundervolle Erfahrung. Ich glaube aber, man kann das auch bis zu einem gewissen Grad in den Alltag übertragen, weil Selbstwert entsteht auch immer dann und ganz wesentlich, wenn man merkt, andere Menschen akzeptieren mich, auch wenn ich Seiten zeige, die mit denen ich Schwierigkeiten habe. Und ich glaube, diese Erfahrung zu machen, heißt, die Angst zu überwinden, ich werde abgewertet, ich werde irgendwie ausgesondert, sich so zu verhalten, wie man sich bislang nicht getraut hat und merkt, da passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, da passieren sogar viele erstaunliche, erfreuliche Sachen.
Aber wenn man die Erfahrung macht in einem Unternehmen, welches hierarchisch organisiert ist?
Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Beruf. Im Beruf zählen andere Regeln. Da würde ich auch keinem raten, öffnen sich dem anderen, geben sie Schwächen zu. Da muss man sehr genau schauen, was ist das für ein Kontext. Da gibt es Bewegungsmöglichkeiten. Aber ich würde da erstmal ganz pragmatisch Privatleben und Beruf trennen, weil das sind ganz unterschiedliche Kontexte.
Ganz schnell, Frau Zimmermann, trennen Sie das auch?
Ich persönlich trenne das nicht so, weil ich finde, ich kann das auch gar nicht. Ich kann mich nicht halbieren und ich gehe als ganzer Mensch durchs Leben.
Nein, ich meine, trennen Sie das als Coach oder als Psychologin?
Als Coach genauso wenig auch, wie ich es jetzt so in meinem, wie ich es für mich handhabe. Für mich wäre wichtig einfach, das sage ich meinen Patienten und den Klienten, wenn es für dich um Anerkennung geht und du meinst, du kannst Anerkennung über Leistung nur bekommen, dann guck dir das in dem beruflichen Kontext an, dann bist du da nicht richtig. Da bekommst du diese Form, du bekommst nur Anerkennung über Leistung, aber Anerkennung solltest du dafür bekommen, dass du der bist, der du bist, einfach so, wie du bist. Und das hat wieder mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu tun. Und das trenne ich.
Günther Gleber aus Nörten-Hardenberg. Guten Abend, Herr Gleber.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte einen Beitrag mal in die Runde werfen zur Eigenliebe oder zur Selbstliebe. Ich halte das für eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass man letzten Endes auch ein erfülltes Leben führen kann. Dazu ist es aber vielleicht nötig, eine Begriffsklärung durchzuführen. Und für mich ist es einfach eine ganz wichtige Sache, dass man sich annimmt, wie man ist. Dazu aber gehört auch, dass man ehrlich ist sich selbst gegenüber. Dass man sich also nicht immer danach orientiert, was andere von einem erwarten, sondern dass man für sich erstmal feststellt, was man selber braucht. Das hat nach meiner Überzeugung zu tun mit dem Selbsterhaltungstrieb, der eigentlich in jedem Lebewesen steckt, der eigentlich einen dazu führt, seine Bedürfnisse zufriedenstellend zu befriedigen und dabei möglichst keine Fehler zu machen.
Herr Gleber, was Sie sagen,
ist immer schlecht.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf, ist das vielleicht, meinen Sie, es ist wichtig für jeden Einzelnen zu sehen, wer man wirklich ist?
Wahrscheinlich bringt das nichts, wenn man sich auf die Suche macht nach sich selbst, sondern es reicht eigentlich, wenn man auch herausfindet, was man wirklich braucht. Und wenn man den Dingen anfängt, auf den Grund zu gehen und nicht an der Oberfläche dümpeln. Mhm.
Darf ich fragen, Herr Gleber, was Sie für sich rausgefunden haben, was Sie wirklich brauchen? Oder ist das zu intim?
Das ergibt sich für mich im Alltag von Fall zu Fall. Ich habe da keine Liste oder sowas, sondern das ergibt sich für mich, wie gesagt, von Fall zu Fall. Und es hat sich nur für mich herausgestellt, dass es sich lohnt, den Dingen einigermaßen auf den Grund zu gehen. Und es gibt eine ganz putzige Sache dabei, das ist ein Naturgesetz, das heißt das Ursache-Wirkungsgesetz. Wenn ich mich über jemanden ärgere und ich gehe der Sache auf den Grund, dann finde ich schließlich heraus, dass ich nicht den anderen irgendwie dem anderen Gram sein muss, sondern dass ich selber in mir die Möglichkeiten habe, das Problem zufriedenstellend zu lösen und dafür nicht darauf angewiesen bin, dass der andere Ärger kriegt.
Wie sind Sie,
ich kann innerlich auf Distanz gehen zum Beispiel.
Wie sind Sie so schlau geworden und haben sind sich dieser Praktik bewusst geworden, Herr Gleber?
Das liegt sehr lange zurück. Ich bin jetzt 70 und ich habe als Student mal von meinem jüngeren Bruder damals ein Buch in die Finger gekriegt von Marc Aurel. Wege zu sich selbst. Und das ist eine ganz putzige Sache. Der hat das empfohlen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Außerdem habe ich früher, also dann auch später bei der Bundeswehr oder früher bei der Bundeswehr mal mitgekriegt, es gehört immer dazu, die Lage möglichst gründlich zu beurteilen. Wenn ich die Lage oberflächlich beurteile, wenn ich nur sehe, was ich sehen will, dann riskiere ich Fehler und die können dann Menschenleben kosten oder ich kann mir damit schaden.
Herr Gleber, vielen Dank. Ich würde gerne das Stichwort Buch aufgreifen. Und
Unsicherheit verschafft Sicherheit. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Und Sicherheit ist die Grundlage für Selbstvertrauen.
Und sich selbst, wie haben Sie gesagt, auf den Grund kommen. Es gibt ja zig Bücher, wenn man in eine Buchhandlung geht, Frau Zimmermann, wird man erschlagen von Titeln, so bist auch du okay, das macht dich stark, du bist toll und so weiter. Und das sind zum Teil auch Bestseller. Was halten Sie von solchen Büchern? Oder haben Sie selber eins geschrieben?
Also ich habe in der Tat eins geschrieben, aber es handelte, da war ein anderes Thema, das Thema, ja, es ist schwierig, weil ich glaube, das sind dann manchmal so, das wird natürlich gekauft, wenn man sich erhofft, da kriege ich jetzt so ein Rezept und dann weiß ich, wie es geht. Und wir merken jetzt auch gerade bei dem letzten Anrufer, das ist doch ein weiter Weg und es lohnt sich einfach dran zu bleiben und die Entwicklung hört nicht auf. Und wenn man das irgendwie so in den Alltag integrieren kann, mit sich selbst, ja, dann ist da schon viel gewonnen. Aber ob man das aus so einem Buch ziehen kann, vielleicht Anregungen, ja. Aber dafür weiß ich dir von den Einzelnen zu wenig.
Herr Lammers, kann man denn als Mensch, sagen wir mal, das als eigene Reparaturwerkstatt, wenn man das als eine Panne betrachtet, oder kann man sich selber auf den Weg bringen oder braucht man Anleitung, woher auch immer?
Also Anleitung braucht man nicht immer. Ich glaube, die meisten Menschen entwickeln sich auch ohne Therapeuten oder irgendwelche anderen Helfer so, wie es für sie wichtig ist. Also da braucht man nicht immer jemand anderes. Aber ich glaube, hinter diesen Büchern steckt ein grundsätzlicher, ein Kardinalfehler. Das ist nämlich, ich alleine kann die Dinge verändern. Das ist natürlich sehr populär. Aber ich glaube, man unterschätzt immer, wie wichtig es ist, das in Kontakt mit anderen Menschen zu tun. Also wirklich Erfahrung und Zusammensein zu entwickeln. Und dann kommt nämlich ein Punkt, und den kann kein Ratgeber klären, ist nämlich, man ist dann mit Gefühlen konfrontiert, die zum Teil sehr unangenehm sind. Und diese Gefühle zu bearbeiten, die auszuhalten, trotz dieser Ängste oder Scham und Schuldgefühle, sich in Kontakt zu begeben und neue Erfahrungen zu machen, das kann halt kein Ratgeber einem geben, dass wenn man so ein Problem hat, was so stark ist, da braucht man dann vielleicht dann doch einen Therapeuten, der einem dann dabei hilft.
Carsten Wetzig aus Rostock. Guten Abend, Herr Wetzig.
Guten Abend.
Sie haben das Wort. Guten Abend.
Guten Abend.
Danke. Mein Anliegen ist, Kunst zu tun, dass ich das sehr wichtig finde, das Selbstgefühl. Wir haben, glaube ich, neben mangelnder Bildung mangelndes Selbstwertgefühl. Und das hängt irgendwie zusammen. Und ich glaube nicht, dass jemand, der ausreichend ausgebildet ist und ausreichendes Selbstwertgefühl hat, sich selbst in die Luft sprengt oder mit LKWs in Menschenmassen fährt. Deswegen finde ich dieses Thema wahnsinnig wichtig. Und dafür danke ich Ihnen.
Sie schlagen eine enorme Brücke, Herr Wetzig. Klären Sie uns nochmal auf, wie Sie diese Brücke zustande kriegen.
Diese Brücke, die ist in meinem Kopf. Ich beobachte diese Welt seit geraumer Zeit, ich bin 55 Jahre alt, und frage mich immer, wieso läuft das so? Und dann denke ich, Menschen, ich habe mit Menschen gesprochen, die sich in Luft gesprengt haben, beziehungsweise erst versucht haben, und die hatten keine Hände mehr. Und die haben gesagt, wir glauben an das und das. Und dann hat gesagt, da fehlt dir Bildung. So. Und Selbstwertgefühl ist die Folge von Bildung. Nur dann, wenn man ausreichend ausgebildet ist, kann man sich auch selbst wertschätzen. Und deswegen finde ich diese Sendung so wahnsinnig wichtig.
Jetzt ziehe ich mal Buddha heran, wenn das erlaubt ist, Herr Wetzig.
Sicher, alles.
Alles erlaubt. Würden Sie denn sagen, dass wenn Menschen sich glücklicher fühlen, dass die Gesellschaft dann auch eine andere wäre?
Ja, davon bin ich fest überzeugt.
Fragen wir mal die Therapeuten. Wie ist das, Herr Lammers? Träumen Sie manchmal von einer Gesellschaft, dass alle Menschen sich bewusst sind ihres Wertes und damit gibt es keinen Streit und keinen Krieg mehr?
Nein.
Kann man so weit gehen?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht. Halte ich für eine Utopie. Und wenn ich darf, möchte ich noch einmal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Und zwar dieses Dogma Selbstwertgefühl. Wenn man das alles hochbringt, dann ist alles gut. Es hat in Amerika eine riesige Bewegung gegeben, Selbstwertgefühl zu stärken. So in den 80er, 90ern, das wurde sogar staatlich verordnet in einigen Ländern. Ich glaube, Kalifornien war das. Man hat ganz viel getan in Schulen und jedes Kind hat einen Preis bekommen. Es gab keinen Verlierer mehr und, und. Man hat das wieder bleiben gelassen, weil man nicht den Erfolg gesehen hat. Hingegen eine Intervention, die wirklich viel Erfolg gebracht hat, nachweislich, ist, dass man Kindern eher eine Frustrationstoleranz beigebracht hat. Also denen geholfen hat, mit Misserfolgen umzugehen, die auszuhalten, am Ball zu bleiben. sodass ich vielleicht auch noch so ein bisschen, weil wir zum Schluss der Sendung gehen, so Selbstwertgefühl, so wichtig das ist nicht die Lösung für alle Probleme und wird manchmal sogar auch in diesem Ich arbeite an meinem Selbstwertgefühl überschätzt, weil häufig ist die Arbeit an konkreten Problemen dann viel gewinnbringender.
Ute Völker aus Hannover, guten Abend Frau Völker, ich darf Ihnen sagen, es ist 10:05 und das heißt um 22 Uhr gibt es Nachrichten.
Ja, guten Abend. Ja, ich bin erst in der Mitte dazugekommen und das Thema ist für mich ein brandheißes Thema, weil ich das Gefühl habe, immer noch nicht richtig zu meinem Selbstbewusstsein gefunden zu haben. Meine Mutter meinte, dass man das schon mit 4 Jahren merkt und sie versteht es nicht. Und ich bin praktisch an der dritten Beziehung gescheitert und habe nie das Gefühl, dass ich jemanden gefunden habe bisher, der mich wirklich liebt.
Und Sie beziehen das alles auf sich?
Ja, dass ich vielleicht nicht den finde, der mich liebt, weil ich mich selber nicht so richtig annehme.
Sie haben ein Wort benutzt, was wir noch gar nicht hatten und vielleicht läuft da auch was schräg, Frau Völker. Sie haben das Wort Selbstbewusstsein ins Feld geführt. Ist das ein Grenzbereich von Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein oder ist das ein Unterschied, Herr Lammers?
Das ist ein großer Unterschied. Also Selbstbewusstsein ist ja die reine Wahrnehmung und Selbstwertgefühl ist schon eine Bewertung. Natürlich wird auch Selbstbewusstsein im Sinne gebraucht von ich bin stolz und ich bin selbstbewusst. Aber da kommen wir so in diese Bereiche, wo man sagt, was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Und man glaubt immer genau zu wissen, was sie bedeuten. Wenn man sie ganz genau anschaut, stellt man fest, so einfach ist das nicht. Und ich persönlich, aber das ist vielleicht nur meine Haltung, ich würde gerne den Begriff Selbstwertgefühl immer übersetzen in Selbstzufriedenheit. Ich finde Zufriedenheit, dieses in Frieden zu finden mit sich, was nicht heißt, ich bleibe stehen oder ich bin toll oder so, sondern einfach zu sagen, so wie es jetzt ist, ist gut und ein weiterer Weg folgt. Das Wort sagt mir persönlich, viel mehr selbst zufrieden zu sein, als zu sagen, ich fühle mich wertvoll.
Nun ist es so, Frau Völker, Sie sind nicht mit sich zufrieden, weil die Beziehungen immer kaputt gehen und Sie nicht den finden, den Sie gerne hätten.
Ja.
Wie gehen Sie mit dieser Enttäuschung um?
Bis jetzt war mir noch nicht bewusst geworden, dass ich immer an derselben Stelle lande. Und
das heißt, Sie sind schon auf der Suche, sehr aufmerksam.
Ja.
Ja. Ich würde gerne, wir können das natürlich jetzt Ihren speziellen Frau Völker nicht klären, aber das Interessante daran ist, Frau Zimmermann, was tun wir mit zunehmender Enttäuschung, wenn wir gleichzeitig sagen, ja, Selbstwert oder Selbstmögen ist ganz schön und ganz wichtig, aber wenn ich immer wieder enttäuscht werde und gerade in Beziehungen, ist doch dieses Selbstmögen, das kümmert doch vor sich hin.
Die Sehnsucht danach ist eben sehr, sehr groß, wenn ich nicht die Erfahrung mache, dass ich als ein wertvoller Mensch für andere empfunden werde, dann, wo ich auch selbst die innere Leerstelle habe, dann ist das einfach so ein riesengroßer, sehnsuchtsvoller Wunsch, es möge bitte mal irgendjemand kommen, der diese Leerstelle füllt. Damit ist der andere letztendlich auch ein bisschen überfordert. Tatsächlich sucht man dann wahrscheinlich auch noch immer die verkehrten Menschen und gerade die, die einem da nicht weiterhelfen, den eigenen Wert zu entdecken. Also das ist also ein Teufelskreis oft.
Zum Schluss der Sendung bekommen Sie die Frage als Psychologen in dieser Runde. Frau Zimmermann, das ist wohl das schöne Wort gefallen, Selbstzufriedenheit. Was tun Sie für Ihre Selbstzufriedenheit?
Ich achte darauf, dass ich viel Zeit mit meiner Familie habe, mit den Menschen, die mir persönlich wichtig sind, dass ich mir oft die Frage stelle, was will ich noch Tolles anstellen in meinem Leben? Und da bin ich mir auch, also bin ich hemmungslos mit meinen Fantasien zu überlegen, was ich noch so alles machen und tun kann. Ich sorge viel dafür, dass ich neugierig bleibe für mich und für mein Umfeld.
Herr Lammers, was tun Sie für Ihre Selbstzufriedenheit? Das Wort haben Sie eingeführt.
Also, ich glaube, Familie an erster Stelle, auf jeden Fall. Dann, was mir spontan einfällt, ist, dass ich habe keine großen Ziele. Also, ich glaube, die Vorstellung, also jetzt mal von Frau Zimmermanns privaten Interessen abgesehen, und diese Vorstellung, da muss noch das kommen und das, und wenn das nicht kommt, dann war es das alles nicht wert, die habe ich nicht. Ich habe für mich seit einigen Jahren die Vorstellung, ich habe eigentlich alles erreicht, mehr als ich dachte, und ich schaue mal, was noch kommt.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben zwischen diesen Feiertagen und bei uns zu Gast waren. Das war unsere Redezeit zum Thema Liebst du dich? Vom schwierigen Umgang mit uns selbst. Und vielen Dank den zahlreichen Anruferinnen und Anrufern, dass sie so mutig waren, von sich zu erzählen. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen Abend gibt es keine Redezeit, sondern ab 21.05 Uhr den Jahreszustandsbericht. So haben das die Kollegen der Intensivstation genannt. Das heißt Satire von A wie Asyl über B wie Böhmermann und bis Z wie Zetsche. Alle wichtigen Themen werden dann nochmal satirisch betrachtet. Morgen Abend um 21.05 Uhr. Das heißt, die Redezeit gibt es erst wieder im Jahre 2017. Bis dahin alles Gute und einen guten Rutsch. Und eins ist sicher, wir reden 2017 wieder miteinander. Machen Sie es gut. Bis dahin, am Mikrofon war Andreas Burmann. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.